und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg. Heute mit mir, Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist und noch wichtiger, mit Ingo Hamm, Business Psychologist, Autor und Dozent an der Hochschule Darmstadt. Gute Ingo, Grüße nach Darmstadt.
Guten Morgen, Thomas.
Schön, dass du heute in der LinkedIn Lounge bist und heute werden wir über Leistung sprechen und über Lust auf Leistung. Und wir haben gerade schon festgestellt, Mensch, das liegt ja nahe, das Thema, denn wir sind ja noch jetzt Ende Juni 2024 bei der EM und Deutschland ist jetzt, stand heute noch mit dabei, gerade mit einem 1:1 gegen die Schweiz ins Achtelfinale auf dem Weg. Und ja, auch da beim Fußball reden wir natürlich ganz oft darauf, wie sehr die Leute, die Spieler und Spielerinnen Lust auf Leistung eigentlich haben und was es sie motiviert oder eben nicht motiviert, da mal Vollgas zu geben. Ingo, bevor wir über das eigentliche, den eigentlichen Kern reden, worum wir heute reden wollen, gibt es da große Parallelen, was Sport angeht und den Rest der Arbeitswelt?
Interessanterweise hatte ich auch vor der EM schon mir da einige Gedanken gemacht und hatte ja auch mal recherchiert, wie es denn so im Spitzensport aussieht mit Leistung, Leistungsorientierung, Training. Also wie komme ich über eine lange Zeit zu besserer Leistung, nicht einfach nur zu mehr Leistung, übrigens auch in kulturellen Gebieten, ne? Bei Spitzenmusikern, anderen Talenten ist es nicht anders. Und da habe ich mir viele Prinzipien angeschaut und die sind teilweise überraschend einfach, aber auch überraschend. Also wir kennen solche Prinzipien zu wenig, die im Spitzensport bei der Talentförderung seit Jahren und Jahrzehnten gang und gäbe sind und die dann solche tollen Leistungen auch zutage fördern oder auch erlauben. Also ich würde eher sagen, wir können etwas von lernen, auch motivatorisch, psychologisch, wenn man mal betrachtet, wie selbstverständlich wir aktuell bei der laufenden EM, übrigens nicht nur die deutschen Leistungen, sondern auch die anderer Mannschaften, würdigen, indem wir Freude dran haben. Und ich würde mir ein bisschen wünschen, dass wir diese Leistungsorientierung, die für uns im Sport ganz normal ist und wir alle sagen, jawohl, und wir sind interessiert, den Spitzenplatz nach Hause zu nehmen, mitzunehmen, dass wir das auch im Arbeitskontext schaffen.
Ja.
Und das ist für mich, meine ganz zentrale These ist, das ist für mich kein ökonomisches Thema, kein quantitatives Thema, nicht das Thema wie viel, sondern wie. Es ist eine Qualität, es ist eine inhaltliche Betrachtung von Arbeit, von Leistung. Also nicht einfach nur mehr, sondern besser. Das ist für mich das Kernprinzip.
Ja. Ich bin hier schon ganz fleißig am Nicken, denn ich sehe das nicht nur im Profisport, sondern auch im persönlichen Sportbereich, auch im persönlichen Arbeitsumfeld. Je mehr wir auch angefeuert werden, je mehr Unterstützung wir erfahren, desto eher sind wir da auch bereit auf Leistung. Bevor wir jetzt da tiefer einsteigen, nochmal ganz kurz zu dir, Ingo. Super, dass du heute hier bei uns in der LinkedIn Lounge bist. Du hast Vergangenheit bei SAP, bei McKinsey, bei BASF, bist jetzt Professor für Business Psychologie an der Hochschule Darmstadt. Fun Fact, das wäre das Fach gewesen, das ich jetzt nochmal studieren würde, wenn ich studieren würde. Und auch Autor von dem gerade erschienenen Buch Lust auf Leistung. Was hat dich dazu gebracht, deine Gedanken nochmal als Buch zu veröffentlichen?
Ich habe in den letzten Jahren viel Dysfunktionalitäten verfolgt, von denen man sagen kann, sie würden gerade so ein bisschen gipfeln in der öffentlichen Aufregung, in dieser Gemengelage, dass viele Dinge zusammenlaufen, die hierzulande, nicht nur im Land, sondern auch in unserer Volkswirtschaft nicht mehr so rund laufen. Ja, also wenn selbst die Presse bei Fußballberichterstattung, wie ich es heute Morgen gelesen habe, sich über die einstmals so tolle Pünktlichkeit der Deutschen Bahn echauffiert und das sei schon lange nicht mehr der Fall, da weiß man, da geht eine Menge schief. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, und da will ich nicht auf Details eingehen, ist das Jammern auf hohem Niveau oder nicht? Ja, aber da denke ich, wie im Fußball ist, wir wollen doch wahrscheinlich alle irgendwie einen Spitzenplatz erreichen. Genauso selbstbewusst, wie wir aktuell im Fußball sind, würde ich das auch mal für unsere Wirtschaft betrachten, ja. Also zumindest wäre es ganz okay. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir so mit Hurra-Schreien in den Turbokapitalismus münden sollten. Es geht, wie gesagt, um Qualität. Es geht darum, viele große gesamtgesellschaftliche Probleme in den Griff zu kriegen. Auch das ist mir wichtig. Wir reden häufig von Dysfunktionalitäten, jetzt nicht nur im Sinne des Mehr, ja, wir brauchen mehr von allem, sondern wir haben Klimawandel, wir haben Kriege vor der Haustür. und bestimmte Dinge, die im Land dann entsprechend bessere oder mehr Vorbereitung brauchen. Und da passiert wenig. Ja, also es wird viel lamentiert, es wird viel diskutiert, es wird viel analysiert. Ja, die Analyse bis zur Paralyse. Aber das Machen, das Tun, diese Wirksamkeitserfahrung, die ja auch psychologisch so wichtig ist, die geht da sehr, sehr leicht verloren. Ja, und daran wollte ich etwas ändern. Und ich habe gleichzeitig erkannt, dass es in der angewandten Psychologie, also jetzt nicht nur akademisch, was sagen irgendwelche Psychologen und Theoretiker, sondern wie wird im Wirtschaftsleben, wie wird im Spitzensport, bei der Talentförderung mit diesem Thema Leistung teilweise schon lange umgegangen. Das ist ja angewandte Psychologie. Was können wir davon lernen? Und das ist ganz faszinierend und das habe ich versucht in ein Buch zu packen.
Warum ist das denn so in Deutschland? Das ist ja nicht nur ein Gefühl, das sagen uns ja auch ganz, ganz viele Studien, die Deutschland vielleicht noch nicht auf dem absteigenden Ast sehen, aber auf jeden Fall nicht mehr an der Stelle, wo wir mal waren. Und sicherlich spielen da Faktoren wie eine Pandemie und wie mehrere Kriege vor der Haustür eine große Rolle. Aber dafür, dass wir die letzten 50 Jahre doch sehr erfolgsverwöhnt waren und auch immer als selber sehr stolz auf unseren Fleiß und unsere Leistungsbereitschaft waren, das scheint nicht mehr zu sein. Und wir rufen nach einer Viertagewoche, wir rufen nach immer weniger Arbeit für mindestens das gleiche Geld. Warum ist das so?
Ich denke, wir sind in einer Identitätskrise. Es ist auch hier Analogie Fußball greift ganz schön. Und keine Angst, ich gehe jetzt nicht in taktische Details, denn ich bin auch kein Fußballprofi, der sich damit auskennt. Aber wir waren es gewohnt, immer weltmeisterlich ganz vorne mit dabei zu sein. Und wenn man jetzt plötzlich das nicht mehr ist, dann ist das relativ gesehen beeindruckend, beängstigend, ja. Absolut gesehen, und das ist wieder das Thema, ja, jammern wir auf hohem Niveau. Andere von außen mögen das anders sehen, aber für uns ist es ein echter Niedergang, auch gerade jetzt im Wirtschaftlichen, wenn man es darüber da überträgt. Und das ist etwas, was wirklich ja auch nicht hierzulande nur ist. Gerade im Arbeitskontext habe ich in allen Ländern drumherum ähnliche Sinnkrisen als Wirksamkeitskrisen durch zunehmende Automatisierung, durch Digitalisierung, durch teilweise ja auch noch viel brutalere Arbeitsmärkte, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, durch nicht so dramatische demografische Effekte im Ausland. Da ist dann vielleicht dieser Druck, gerade was so Demografie geht und unsere Einbettung in Zentraleuropa, der ist dann nicht so hoch. Das mag bei uns jetzt noch erschwerend hinzukommen. Ich glaube, wir haben ein gesamtgesellschaftliches, internationales oder überregionales Problem mit Arbeit, mit einer neuen Definition von Arbeit, die überall wahrscheinlich durch die Pandemie extrem beschleunigt wurde, teilweise auch das Pendel vielleicht zu sehr in einige Richtungen ausgeschlagen ist, von denen wir meinen, das war doch eine tolle Entwicklung. Und das alles zusammen hat uns innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit völlig aus einem gewohnten und laufenden Kontext rausgerissen und hat uns sowohl ökonomisch als auch psychologisch vor wirklich große Herausforderungen gestellt. Und das ist für mich die große Sinn- und Identitätskrise. Es sind noch mal zwei Dinge, können wir gerne näher drauf eingehen. Also Sinnkrise ist so ein bisschen was anderes noch als Identitätskrise, aber es sind nun mal diese zwei Krisen, die zusammenfallen. Und daraus ergibt sich ja für mich als Psychologen das ganz große Ausrufezeichen, was ich hier bezüglich der Motivation vieler Menschen sehe, hierzulande und auch in anderen Ländern.
Was sind solche Beispiele dafür, wo du sagst, es hat ein bisschen über die Stränge geschlagen?
Also vielleicht fange ich doch mal an, diese beiden Begriffe mal ganz kurz aufzureißen. Ja, eine Sinnkrise ist eine psychologische Krise, das ist eine Wirksamkeitskrise. Wirksamkeit heißt, durch eine ja gar nicht so neue zunehmende Industrialisierung, dann Automatisierung und schließlich ja auch Digitalisierung, die ja bis hin zu KI-isierung geht sozusagen und die ja gerade erst anfängt, haben wir immer weniger von solchen für uns Menschen sehr, sehr wichtigen Wirksamkeitserlebnisse. Wirksamkeitserlebnisse bekomme ich dann, wenn ich auf Basis meiner eigenen Kompetenzen, häufig auch mit meinen eigenen Händen sozusagen, mit meinem eigenen Kopf, selbst etwas bewirke, hinterlasse, erzeuge, was dann in meiner Umwelt positiv aufgenommen wird. Umwelt kann sein Führungskraft, kann sein Team, kann sein Familie, ist vielleicht auch Kunde, Kundin. Ja, ganz wichtiger Punkt. Also ich mache etwas ganz konkret, das erzeugt etwas in der Welt und das kann was ganz Kleines sein. Übrigens ist eine der Urquellen für Selbstwirksamkeitserfahrung das Helfen. Anderen Menschen helfen, selbstlos helfen. Ja? Ist auch ein ganz, ganz spannender Punkt. Ist oft bei mir so eine Empfehlung, wenn Leute fragen, wie kriege ich denn mehr Selbstwirksamkeit? So, das ist das Erste. Ne? Also wir sind in dieser Wirksamkeitskrise, die bedingt ist durch eine sich ändernde Wirtschaft. Da ist übrigens auch das Thema Homeoffice und solche vermeintlichen Freiheiten, die beißen sich häufig damit. Ne? Also das ist mit Sicherheit ein Thema, da kommen wir noch drauf zurück. Aber bevor wir darauf gehen, noch das zweite Thema. Und das ist eher ein gesellschaftliches, soziologisches, da möchte ich auch gar nicht zu tief drauf eingehen, die Identitätskrise. Also wenn ich um mich herum nicht mehr die großen Ziele und Vorhaben in einer Gruppe, Schrägstrich Gesellschaft, Schrägstrich Nation sehe, in einem Land, auch in einem Bundesland, ja, in einem Dorf, in einer Stadt, dann fehlen solche Projekte, an denen ich mich hochziehen kann. Mhm. Und solche Projekte sind auch sportliche Events, kulturelle Events, wo wir auch abgefallen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Und das ist diese große Frage, wer bin ich eigentlich? Also nicht nur, was mache ich, damit ich da eine Wirksamkeit verspüre, sondern wer bin ich? Ne? Was ist meine Erzählung? Wer sind wir? Was ist so das Narrativ, was irgendwo in unserem Land, in unserer Gemeinschaft drinsteckt. Und das ist tatsächlich dann auch so unter die Räder gekommen. Mhm. Und das in Summe bringt dann halt die ganze Palette an vielen psychologischen Problemen, die genau dazu führen, dass wir häufig nicht mehr weiter wissen, dass wir ausgelaugt sind, dass wir in unseren Jobs nicht mehr die Erfüllung sehen, dass es uns schwerfällt, überhaupt noch die Erfüllung zu finden. Es gibt viel mehr Alltagsfluchten, ja, Eskapismus in sicherlich spannende Freizeitverhalten, in Ehrenämtern und Hobbys. Das funktioniert ja in Deutschland scheinbar noch ganz gut, aber es ist ja in gewisser Weise trotzdem eine Fluchtbewegung. Ja, und das würde uns natürlich gut tun, wenn wir diese Energie, die viele Menschen in die Freizeit stecken oder auch in Ehrenämter, eigentlich in den Job, ja, direkt in den Wirtschaftskreislauf einspeisen könnten und wollten, dann wäre das natürlich das Ideal.
Aber ist es nicht ganz natürlich, dass wenn du, wie du sagst, wir in dem Job nicht mehr unsere Wirkung sehen, weil wir einfach nicht mehr, wir sind ein kleines Rädchen im Großen und Ganzen, wir sehen nicht mehr, was mit unserer Arbeit passiert. Und dass wenn wir dann diese Wirkung erfahren, indem wir eine Jugendmannschaft irgendwie trainieren zum Beispiel, indem wir in der Kirche helfen oder sonst oder in der Partei helfen, dass wir dann genau da diese Wertschätzung auch noch erfahren durch unsere Arbeit?
Ja, und das ist interessanterweise, hatte ich neulich noch ein Gespräch mit einem Geschäftsführer mittelständisches Unternehmen, der fragte mich, ja, was kann ich denn tun, damit meine Mitarbeitenden zu 120% motiviert sind? Ja, die kommen zwar, aber so richtig merke ich, dass die geben nicht 120%. Und wir hatten dann eine lange Diskussion, auch eine Analyse und kamen letztlich zum Schluss, wir können nicht alle glücklich machen. Wir können nicht jeder Person in einem Unternehmen und schon gar nicht in unserer Gesellschaft zum idealen Job verhelfen, wo ich zu 100 oder sogar noch mehr Prozent meine Urkompetenzen, meine Neigungen komplett und vollständig und ganzheitlich einbringen kann. Das ist nun mal eine Realität, die ich aber akzeptieren muss. Und das ist jetzt so ein bisschen in Richtung Unternehmer häufig, wie eben angedeutet, diese Diskussion mit dem Geschäftsführer. Vielleicht muss man irgendwann mal auch akzeptieren, dass ich so nicht alle in diese ideale berufliche Position reinhieven oder reinentwickeln kann. Dann sollte ich aber akzeptieren, dass diese Erfüllung auch außerhalb nicht nur möglich, sondern sinnvoll ist. Und dann, wenn ich als Arbeitgeber das weiß, erkenne und auch wertschätze und sogar unterstütze, dann habe ich doch das Beste, was ich mir vorstellen kann. Dann kann ich doch als Arbeitgeber sagen, wie kann ich dir, liebe Mitarbeitenden, oder euch, liebe Mitarbeitenden, zu solchen erfüllenden Erlebnissen auch außerhalb der Arbeit verhelfen? Wie kann ich etwas akzeptieren? Wie kann ich eine Flexibilität darauf anpassen? Wenn ich dadurch glückliche Menschen generiere, das kriege ich doch wieder bezahlt, zurückbezahlt, emotional, gedanklich von den Leuten, wenn die sich so privat auch wertgeschätzt fühlen. Und da kann ich nur Mut machen zu sagen, es muss nicht 120% sein, 100% oder vielleicht auch 95% reichen. Ja? Ich habe Vertragsverhältnisse. Wenn jeder seinen Vertrag erfüllt und die Leute einen einfach guten Job machen, dann ist es doch prima. Ja? Und wenn sie dann auch glücklich sind, dann werden sie mit Sicherheit länger dabei sein, werden mich als Firma, als Person, als Führungskraft ebenso wertschätzen und diese Dankbarkeit, glaube ich, zurückspielen.
Eine These, Ingo. Es gibt zwei Gruppen von Menschen. Für Gruppe Nummer 1 ist die Arbeit ein notwendiges Übel. Ich muss Geld verdienen, um meinen Lebensstandard, den ich haben möchte, privat, aufrecht zu halten oder erreichen zu können. Und da sind die bereit, genauso viel zu tun, wie sie dafür tun müssen, aber auch nicht mehr. Und ich würde sagen, okay. Und Gruppe Nummer 2, die kleinere Gruppe, ist die Art von Menschen, die neben eben auch noch Erfüllung sucht in ihrer Arbeit. Für die ist, die wissen, gut, ich investiere hier sehr viel Lebenszeit einfach in meine Arbeit, dann will ich auch gerne etwas machen, wo ich etwas bewirke, wo ich idealerweise auch in einem Umfeld, in einem Unternehmen arbeite, wo ich gerne bin und dort meine Lebenszeit zu verbringen. Würdest du mir da zustimmen? Erlebst du es ähnlich?
Ja, da fallen mir folgende Punkte sofort ein in der akuten Diskussion auch mit den Menschen. Ich denke, psychologisch gesehen, wenn ich mir selbst sage oder anderen sage, das ist ein notwendiges Übel, dann habe ich schon mal das falsche Narrativ. Ja. Und das ist leider ein Narrativ, was hierzulande weit verbreitet ist. Arbeit ist schlecht, schädlich, nicht gut. Unternehmertum im Sinne dieser turbokapitalistischen, ganz neoliberalen böse. Arbeit ist böse, schlecht, böse, gegen den böse. Menschen. Da meiner Meinung nach schlagen wir ein bisschen über die Stränge und führen genau dazu, dass ich mir von vornherein ein gesundes, neutrales Verhältnis zur Arbeit eigentlich verspiele. Ne? Also wenn ich dieses Übel in den Vordergrund stelle, was ich ertragen muss. Das ist so ein bisschen wie philosophisch gesehen der Mythos vom Sisyphus. Ja. Ich habe den armen Sisyphus, der den Fels immer wieder den Hügel raufschleppen muss. Und der Mythos von Sisyphus besagt ja, es sind die Götter, die ihn bestrafen und ihn dahin gesetzt haben und ihm diesen Fels vor die Füße gelegt haben. Nun sagt ja der berühmte Existenzphilosoph Albert Camus, sagt, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Und das, finde ich, ist die richtige Einstellung. Gut, das kann jeder so sehen, wie er will, ja. Aber ich, so wirklich als überzeugter Existenzialist, finde das genau die richtige Einstellung als Sisyphus, wenn ich da am Berg stehe und den Fels an der Hand habe, die Götter oder wen auch immer ausblende. Der Fels ist einfach da. Den hat mir niemand böswillig vor die Füße gelegt. Übrigens ja auch leider ein weit verbreitetes Narrativ in den Anfängen der New Work Bewegung. Ne? Das ist ja wirklich so von Bergmann und so weiter fast schon so diese Kapitalismuskritik, die genau das unterstellt hat. Ne? Also der Fels, die Götter sind böse. Die wollen mir einen Bullshit-Job machen. Macht ja ökonomisch und psychologisch kaum Sinn. Ja, warum sollte ich jemanden absichtlich einen grässlich negativen Job machen, nur um ihn zu quälen? Also als Sisyphus mal die Götter ausblenden und sich dem Feld zuwenden und diese Kompetenz erleben, zu sagen, ich bin fähig, den Fels zu bewegen. Natürlich habe ich nicht jeden Morgen, wenn ich aufstehe, Bock und sage, juhu, der tolle Fels, aber ich kann ihn bewegen. Ich bin in der Lage, ihn zu bewegen. Und ich blende alles darum aus. Ich kümmere mich auch nicht darum, dass der Fels vielleicht wieder runterrollt oder wohin auch immer rollt. Ich habe die Fähigkeit, am Fels stehend den Zentimeter für Zentimeter in Bewegung zu bringen. Das ist diese eigentliche Erfüllung durch eine Tätigkeit, durch das konkrete Tun. Und wenn Tun konkret ist, dann sind wir psychologisch gesehen schon mal wirklich einen Schritt weiter. Und ich glaube, so kann ich selbst aus solchen Jobs von Menschen, die sagen, boah, ja, das ist nicht das Optimale, kann ich aber punktuell auch selbst gesteuert diese positiven Momente mitnehmen. Und dann bin ich dann bei diesem Typ 3 vielleicht, den würde ich nämlich ergänzen zu deiner Schilderung, sagen, es gibt auch vielleicht diese neutrale Mitte. Und die ist weder sehr negativ noch wahnsinnig herausragend, sondern einfach, mein Job ist okay und ich bin zufrieden damit und ich würde dem nicht die Note 1 plus geben, sondern irgendwo im Dreier- bis Zweier-Bereich, aber eben auch nicht irgendwie versetzungsgefährdet, mangelhaft, ne, und der böse Job und so weiter. Das macht einen großen Unterschied aus. Und dann bin ich in einem realistischen Bild der Arbeit und bin ich auch in der realistischen Verknüpfung von einer Arbeit, die okay und gut ist, mit einer Erfüllung auch außerhalb der Arbeit, die ja häufig auch nicht optimal ist. Ja, auch in diesen Ehrenämtern, in Familie haben wir auch nicht immer nur Glücksmomente, sondern das kann auch anstrengend, frustrierend sein. Da kann dann auch Politik reinspielen, ja, wenn man sich da im Verein zofft oder ich weiß nicht was. Also ehrlich gesagt, da ist ja die Welt ja auch nicht viel besser. Es ist ja fast ein Spiegelbild.
Und ich wollte gerade sagen.
In der Kombination, ja, da bin ich bei diesem neutralen Bild, was ich von Arbeit und Erfüllung außerhalb von Arbeit haben sollte, um gesundes psychologisches Verhältnis auch zu mir selbst, zu meinen Erwartungen an Leben und Arbeit zu haben.
Das finde ich eine sehr, sehr gesunde Herangehensweise und ich würde viel mehr Menschen gerne dazu inspirieren, sich einfach auch damit diesen Fragen mal zu beschäftigen und sie für sich zu beantworten. Wie sehe ich eigentlich Arbeit? Was erwarte ich davon? Und wie kann ich für mich auch meine eigene Erwartungshaltung entsprechend einsetzen, dass ich hier ein möglichst gutes Leben führe und B, aber auch einen möglichst guten Job mache? Was uns zu der zweiten Frage führt, wenn ich jetzt das erste Mal geschaffen habe, ist übrigens etwas, was wir bei unserer LinkedIn-Beratung auch ganz häufig machen im Bereich des Personal Branding Pitches, mir genau zu überlegen, welchen Mehrwert stifte ich eigentlich für meine Kollegen, für meine Kunden und warum gerade ich, was zeichnet mich aus dafür? Das nur mal am Rande. Aber Ingo, was kann ich als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer dafür tun, damit ich hier dieses gesunde Verhältnis zur Arbeit aufbaue und dann entsprechend vielleicht auch mehr Leistung bringe?
Ich greife das mal gerne aus, finde ich einen ganz, ganz tollen Punkt. Personal Branding ist in dem Sinne wahnsinnig wichtig, dass man das erstens nicht einfach nur als plumpe Werbung versteht. Ja, so ich schreibe mir irgendwas auf die Fahne, weil es gut klingt oder verkäuferisch ist, Punkt Nummer eins. Sondern wie beim echten Branding auch, ist es unheimlich wichtig zu verstehen, wofür stehe ich, was ist meine Marke. Und dafür nutzt man ja auch im Marketing dieses Standard Schema der Value Proposition und die sagt, ich bin eine Marke, die einen bestimmten Mehrwert, etwas ganz Besonderes generiert oder bietet und jetzt kommt's auf Basis bestimmter Attribute oder Kompetenzen. Das heißt, ich kann und sollte wissen, was ich kann, was meine Kompetenzen, meine Fähigkeiten sind, meine Neigungen, auch Erfahrungen. Was habe ich schon seit frühen Kindesbeinen an immer gerne gemocht und gut gekonnt? Was habe ich vielleicht auch in der Ausbildung in den ersten Berufsjahren entwickelt zu einer echten Kompetenz? Mit diesem Bewusstsein kann ich dann vernünftigerweise ableiten, was mache ich daraus? Was bekommt ein Arbeitgeber, ein Kunde da? Ja, was kann ich da auf dieser Basis auch liefern, erzeugen? Auch im Sinne einer Selbstwirksamkeit für mich selbst. Ja, nicht nur verkäuferisch im Sinne eines Marktwertes, sondern diese Kompetenzen sollten mich ja dazu befähigen, selber das Gefühl zu haben, damit erschaffe ich etwas Interessantes, Gutes, Spannendes, was mir dieses Gefühl gibt, etwas zu schaffen, ja, einen Impact zu erzeugen. Und wenn ich das verstehe, dann habe ich automatisch schon das Thema einer Marke, einer Personal Brand, einer Überzeugung, was ich will und was ich kann und was ich bieten kann und was ich wert bin. Das jetzt im Sinne des Personal Brandings noch gut zu verpacken und zu kommunizieren, ist nochmal quasi eine Taktik, die dann draufkommt. Aber psychologisch gesehen ist es eindeutig dieser ganz, ganz wichtige Punkt dieser sogenannten Kompetenzorientierung. Mhm. Also nicht an den Arbeitsmarkt ausrichten, nicht im Sinne von Jobs und attraktiven Arbeitgebern, sondern zu sagen, was kann ich eigentlich und wie arbeite ich gerne? Und dieses zusammen, das ist dieses Kompetenzset und mein Impact, den ich dann erreiche, dieses Bewusstsein darüber, aber auch die Förderung dessen, ja, seitens der Arbeitgebenden und auch der öffentlichen Institutionen, Arbeitsagentur und so weiter, das ist eine ganz, ganz wichtige Kernaufgabe ganz nebenbei.
Heißt das, als Arbeitgebender oder Arbeitgebende, sollte ich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung vielleicht starten oder einen höheren Fokus drauf legen bei meinen Mitarbeitenden?
Ich würde sogar noch einen Schritt zurückreden, Kompetenzentwicklung, also Kompetenz aufdecken, schon im Recruiting, so aus den Job Descriptions und Rollen und Anforderungsprofilen sehr direkt, offen und ehrlich und vollumfänglich schon in das Recruiting zu gehen, halte ich für sehr wichtig.
Wie kann das aussehen, konkret?
Ja, nehmen wir mal an, ich habe dann ein Bewerbungsgespräch, habe jemanden eingeladen und die Person sitzt dann eben jetzt nicht nur über die Goodies und Benefits reden, ja, sind ja leider auf beide Seiten in Zeiten knapper Fachkräfte, ne, ist ja so der erste Gesprächsinhalt, was bietet ihr mir, so nach dem Motto, ja. Sondern da die Offenheit, auch den Mut seitens der Arbeitgeber zu nehmen und zu sagen, darum geht der Job ganz konkret, ja, und lass uns doch später darüber unterhalten, was du dafür alles bekommst. Aber die Tätigkeit, die wir brauchen, ja, die Stelle, die wir besetzen, handelt von dem und dem. Und das möglichst plastisch vorwegzunehmen, vielleicht auch durch Probearbeitstage, durch Arbeitsproben, auch das Ausschöpfen der Kündigungsfrist, der Probezeit. Ja. eine entsprechend flexible Kündigungsfrist mal richtig zu nutzen. Ja, das halte ich für unheimlich wichtig. Ich kenne Unternehmen und sogar Branchen, die das schon ganz gut und erfolgreich machen.
Beispielsweise? Und
die haben interessanterweise nicht diese hohen Kündigungsquoten, weil von vornherein Erwartungsmanagement da betrieben wird und die Leute nicht in ein Unternehmen, nicht in einen Job gehen, von dem sie eigentlich nicht wissen, was sie dann erwartet und völlig enttäuscht dann die Segel wieder streichen nach ein paar Wochen.
Ja. Welche Unternehmen könntest du da als Beispiel nennen?
Also ich habe sehr viel in der Beratungsbranche, auch in der Werbebranche erlebt, also auch bei Dienstleistern vor allen Dingen, die da offenbar auch die notwendige Flexibilität haben, ne, und sowas gut einbauen können. Mhm. Sind ja auch Jobs, die häufig und auch ganz gut mit Arbeitsproben zum Beispiel umgehen können. Also nicht nur Bewerbung und sag, wer du bist, sondern was hast du gemacht? Zeig mal, ne? Mhm. Hast du irgendwie was präsentiert, geschrieben, gestylt, entworfen, veranstaltet? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und nicht nur darüber schreiben, sondern das auch vorführen können, darüber berichten können, auch mit diesem Wertstolz auch als Arbeitnehmender sagen, das und das habe ich produziert, geleistet, erstellt. Das ist in solchen Branchen näher dran. Ja? Mhm. Deswegen ist es da auch einfacher zu sagen, hey, ich mache mal einen Tag bei euch und dann habe ich das Gefühl für das Team, habe das Gefühl für die Prozesse, aber auch für die Inhalte. Das geht da leichter als jetzt beispielsweise ein Großkonzern, ne, wo ich allein durch das Dickicht der Organisation und der Organigramme da gar nicht so leicht sagen kann und das auch kaum so einfach realisieren kann. Häufig ja auch das Thema Datenschutz, Vertraulichkeit nochmal eine Rolle spielt. Also da kann ich jetzt nicht da in so einen hochgradigen Ingenieursbereich reingehen und sagen, ich gucke mir das mal einen Tag an, ja, und wenn es mir nicht passt, dann gehe ich wieder, aber bin viel schlauer geworden. Ne? Also wäre ganz blöd und würde ja jeden ausländischen Geheimdienst ja wirklich einladen. Also das ist klar, da gibt es die Unterschiede, aber ich glaube, da kann sich jeder erfahrene Personaler da Gedanken machen, wie man es umsetzen kann. Wie gesagt, ich glaube, mindestens in dieser Offenheit und Ehrlichkeit bei den Gesprächen sich deutlich mehr auf die Tätigkeit an sich zu konzentrieren. Wirklich zu sagen, wenn du kommen würdest, am Montagmorgen um 9 würdest du Folgendes machen, am Mittwochnachmittag um 14 Uhr das, in Woche 2 jenes, das und das sind die 7 bis 8 Personen, mit denen du zusammenarbeitest und die lernst du alle noch kennen. Ja, ich glaube, das ist diese Konkretheit, die es braucht.
Liebe Hörenden und liebe Hörenden, das ist richtig gegendert. Heute sind wir mal ordentlich. Das sind übrigens auch alles super Themen für deine LinkedIn-Beiträge. Da kannst du nämlich tatsächlich auch genau dieses Bild geben und den Job beschreiben, wie er denn wirklich aussieht, wie die Arbeit für dich aussieht, einen Blick hinter die Kulissen geben, was du und deine Kollegen wirklich auch bewirken im Arbeitsalltag. Und das wiederum kann dann wiederum sehr attraktiv sein für potenzielle Bewerber, die sagen, ja, spannender Alltag, interessiert mich dieses Feld, würde ich gerne mehr von erfahren, lass uns doch mal drüber sprechen. Und deswegen wird eben auch das ganze Thema Corporate Influencing, LinkedIn-Beiträge, wird auch so gerne oder kann ein ganz mächtiges Werkzeug im Employer Branding und damit auch im Recruiting sein. Das aber nur an der Seite. Ingo, wir hatten ja auch mal ein spannendes Gespräch zum Thema Purpose in der LinkedIn Lounge. Purpose, etwas, was wichtig erscheint, weil wir sagen, jedes Unternehmen hat einen Purpose und dieser Purpose ist idealerweise nicht nur Geld verdienen, sowohl für sich als auch für die Arbeitnehmenden. Ja. Wie siehst du das? Wie kann etwas sehr Abstraktes wie ein Purpose, den sich vielleicht die Geschäftsleitung, das Management selber vergibt, wie kann das wirksam werden, wie kann das real werden, auch für den einzelnen Arbeitnehmenden?
Also der berühmte Psychologe und Psychiater Viktor Frankl sagte ja, Sinn kann nicht gefunden werden, sondern den kann ich nur selbst erarbeiten, erleben. Ganz wichtig. Also ich kann keinen Sinn verordnen. Dann ist es ein quasi religiöses Heilsversprechen. Ja, und viele Unternehmenspurposes haben ja auch schon leider diesen überhöhenden Charakter. Ich kann für mich psychologisch gesehen meinen Sinn im Sinne von Wirksamkeit, Impact, Kompetenzen nur für mich und bei mir und mit mir selbst finden. Natürlich mit Anleitung geführt, ja, in idealen Umgebungen. Da jetzt ökonomisch gesehen noch was oben drüber zu packen, ist schlichtweg auch oft gar nicht nötig. Ja, es ist ja häufig auch, hat man den Eindruck, eine Überhöhung von Tätigkeiten, bei denen Unternehmen scheinbar das Selbstbewusstsein fehlt, ganz offen und ehrlich zu sagen, ja, das und das machen wir und dafür ist das gut. Und es ist auch eine gehörige Leistung, was wir da machen. Ja, einfach mal beschreiben, was man da immenses häufig macht. Und insofern hat da so gut wie jedes Unternehmen eine ökonomische Daseinsberechtigung. Mhm. Und die zu beschreiben, ist ja dann auch wieder viel näher dran an der beruflichen Realität. Und nicht zu übertünchen, ja, how to put lipstick on a pig, fällt mir da ein als schönes englisches Sprichwort. Das kaschiert ja häufig nur die eigentliche Unwissenheit oder Unfähigkeit, über das zu reden, was man wirklich ganz konkret macht. Vielleicht ist auch eine Unwissenheit über diesen Beitrag, der dann verlangt, ja, auf einer Unternehmensebene das irgendwie noch anzureichern, aber weg vom eigentlich konkreten Job. Und das halte ich für so das erste große Missverständnis. Und zweitens, wenn ich es psychologisch betrachte, auch in vielen, vielen Interviews, die ich mit einzelnen Menschen führe, die ich begleite in der Berufs- und Karriereentwicklung, stellt sich immer wieder heraus, fast jeder stellt sich die Sinnfrage. Wenn man dann aber fragt, ja, was ist für dich Sinn? Kommen erstmal wahnsinnig viele Fragezeichen, ja, oder auch ganz, ganz unterschiedliche Definitionen. Ja. Und ich lande immer, wirklich immer, also ich zumindest, immer bei dem Thema Wirksamkeit. Es geht immer um die Frage, wie kann ich eine Tätigkeit, übrigens nicht nur im Beruf, sondern wir hatten es ja am Anfang, vielleicht auch privat oder überhaupt im Leben finden, bei der ich das Gefühl habe, da mache ich etwas, was mir zutiefst liegt, was zutiefst meinen inneren Neigungen und Kompetenzen und auch Erfahrungen entspricht, dann stellt sich die Wirksamkeit ein und dann habe ich das Sinnthema abgedeckt. Es gibt ja ganz spannende Befragungen auch, hat man unter Handwerkern durchgeführt und hat da festgestellt, dass 80% der Handwerker sagen, mein Beruf macht mich glücklich. In der Gesamtbevölkerung beziehungsweise Arbeitnehmende war das, sind es nur 50%. Ja, und 92% der befragten Handwerker haben gesagt, ich betrachte meinen Beruf als sinnhaft. Im Vergleich zu 70% im Gesamtdurchschnitt aller anderen Arbeitnehmenden. Warum? Weil es so furchtbar konkret ist.
Ja, weil man sieht, was man geschaffen hat.
Man sieht, was man geschaffen hat. Jeden Tag aufs Neue. Man hat das Arbeitsergebnis extrem konkret vor sich oder auch nicht. Aber dann ist es ja auch ein wertvolles Feedback. Und das ist etwas, was natürlich in hochautomatischen White-Collar-Jobs leider oft wegfällt. Ne? Wir machen viel, aber am Ende des Tages haben wir das Gefühl, wir tun oder bewirken wenig. Ja? Das ist ein bisschen sicherlich auch die Kehrseite einer zunehmenden Vereinsamung, Stichwort Homeoffice, Digitalisierung, von der wir auf der einen Seite sagen, toll, ja, das ist ein super neuer Zustand der totalen Flexibilität und Freiheit, aber er ist häufig teuer erkauft durch diese professionelle Einsamkeit. Wir arbeiten weniger mit anderen zusammen, wir arbeiten weniger ab, wir arbeiten nur etwas durch, wir kriegen Input aus der Cloud, ja, und erzeugen tagsüber wieder Output für die Cloud, also hochgradig abstrakte Arbeitsergebnisse, die auch schnell wieder verschwinden irgendwo in der Cloud. Mhm. Das ist psychologisch gesehen alles nicht optimal.
Professionelle Vereinsamung, das ist ein starkes Stichwort. Das heißt, wie, wenn man das berücksichtigt, wie sollte ich denn dann mein Arbeitsumfeld in meinem Unternehmen auch steuern, auch hinsichtlich Homeoffice? Wie ist denn da deine Empfehlung?
Ja, das ist ein ganz heikler Punkt in der Diskussion, also und hat viele Fehler in Anführungszeichen. Man hört ja häufig jetzt die Arbeitgeber, die nicht selten sagen, wir wollen die Leute wieder zurück im Büro haben. Das ist ja schon mal ein bisschen unglücklich formuliert. Wenn man sich darüber im Klaren ist, was man eigentlich bezwecken will damit, ja, für beide Seiten, dann müsste man die Sache doch ganz anders anpacken. Ich glaube, den wenigsten Arbeitgebern geht es doch darum, im Büro die Mitarbeitenden wieder besser zu kontrollieren. Das mag es auch geben. Ja? Das Pendel von Homeoffice hat sicherlich teilweise extrem weit ausgeschlagen. Mhm. Und da gibt sicherlich einige wenige, würde ich mal vermuten, die das privat ganz, ganz schön ausnutzen und eigentlich eher so eskapistisch sich verabschieden von der Arbeit.
Apropos Eskapismus,
aber wenn wir jetzt mal mit einem positiven Menschenbild rangehen, sind das hoffentlich sehr wenige. Mhm. Ja, das muss ich trotzdem regeln, klar. Aber es geht doch nicht um Kontrolle. Es geht doch um Zusammenarbeit. Und wir wissen, erwiesenermaßen, ja, empirisch mittlerweile belegt, dass diese digitale einsame Arbeit mehrere Nachteile hat. Mhm. Nachteil 1, ich bin weniger kreativ. Ja, es ist für Innovativität in einem unternehmerischen Kontext, in einem Team schädlich sogar, ja, also nur über digitale Kacheln miteinander zu kommunizieren. Da ist sogar witzigerweise Telefonieren besser.
Ja.
Aber das kleine Digitale lenkt ab und erzeugt auf so einer basalen neurologischen Basis dafür, dass wir weniger kreativ sind. Punkt eins. Punkt zwei ist, man weiß, dass Resilienz, ja, ein gern gewähltes Wort, ja, toll, und jeder will resilient sein und wir brauchen das mehr, entsteht witzigerweise im Arbeitskontext nur in Teams, die auch zusammenarbeiten. Also ich kann Resilienz nicht ersetzen oder dadurch gewinnen, dass ich sage, ich ziehe mich da raus und habe das in meiner Familie, in meinem privaten Kontext, bringt für die Arbeit wenig.
Mhm.
Ja, Resilienz im Arbeitskontext erarbeite ich in einem Team, was zusammenarbeitet.
Mhm.
Und das kriege ich digital auch nicht so hin. Drittens, Vertrauen. Wir reden alle von funktionierenden Teams, und psychologisch gesehen ist Vertrauen und Vertrauen generieren einfach die Tatsache, dass man sich in neuartigen, bisher nicht gekannten Gelegenheiten oder Aufgaben neu kennenlernt. Und das kriege ich auch nicht beim Abarbeiten sozusagen und allenfalls einem funktionalen Kommunizieren über digitale Medien. Das kriege ich meistens in einer Realität. Ja. Und deswegen, ja, das Team ist wahnsinnig wichtig. Das unterschätzen wir, glaube ich, heutzutage. Heißt aber auch, dass wir es vielleicht nicht zwangsläufig in einem klassischen, vielleicht auch langweiligen und vermufften Großraumbüro leisten müssen, sondern da muss man jetzt vielleicht diese neue Flexibilität, das neue Konzept auch von Büro erst noch entwickeln und etablieren, dass ich auch in anderen Kontexten zusammenarbeiten kann, mit dem Team zusammen etwas tue, etwas erlebe, Neues schaffe, Neues erlebe und nicht unbedingt im Büro. Und wir haben ja da schon Ideen reichlich, ich glaube, die müssen sich erst durchsetzen. Das ist dann aber auch eine Sache der Kommunikation, auch von Unternehmen und Führungskräften, auch das anders zu benennen. Ne? Wir wollen euch nicht im Büro haben, um zu kontrollieren, sondern wir müssen irgendwie als Team wieder besser zusammenarbeiten und nicht jeder einzeln vor sich hin. Ich glaube, darum geht's. Ja? Das ist eine ganz, ganz wichtige Diskussion, die leider häufig quasi echt daneben geht.
Wenn wir das zusammennehmen, was du auch zu Beginn gesagt hast und das von gerade eben, das hieße doch dann auch, dass ich quasi meine den Wert meiner Arbeit dadurch erfahren kann, indem ich meinen Teammitgliedern helfe, dass wir gemeinsam ein Projekt XY schaffen. Selbst wenn es ein sehr abstraktes Projekt ist, das, wie du sagst, schnell in der Cloud ist und auch schnell kurzlebig ist. Aber trotzdem, in dem Prozess, dass wir gemeinsam unseren, um auch das Bild aufzugreifen, unseren Stein wieder nach oben rollen, wie Sisyphus, auch damit fühlen wir uns wertgeschätzt, auch damit fühlen wir, dass wir etwas gemeinsam geschaffen haben, was dann wiederum auch für mehr Motivation sorgt. Ist das korrekt?
Absolut. Das ist, wo wir jetzt das Beispiel haben, das ist wie im Spitzensport, ja, oder auch konkret beim Fußball in einem Spitzenteam, was gemeinsam etwas erreicht. Wenn da jetzt jeder der Spitzenathleten sagen würde, im Training, ich mache das lieber alleine und ich kann auch alleine meinen Waldlauf machen und ich habe da so meine Personal Trainer, die können mit mir auch Taktik und Athletik trainieren und am Ball und ich mache das lieber auf Malle oder wo auch immer ich da mein Ferienhäuschen habe. Ja, dann hätte man ein Team von 11 Individualisten, die aber nicht zusammenkommen, ja, die nicht diese Gewohnheit, das Gefühl füreinander, das abgestimmte Miteinander trainieren. Und das ist ganz wichtig. Und das kriegen wir nun mal nicht im Homeoffice, ja. Und ich glaube, am Sport ist das Beispiel fast banal, ja. Und mancher würde jetzt lachen und sagen, ja, natürlich geht das ja nicht. Die spielen ja auch zusammen. Ja, aber auch in den Teams für die Arbeit spielen wir sozusagen zusammen. Wo ist es denn schon, dass ich echte, einsame Athleten habe? Natürlich, die gibt es. Es gibt Programmierer, es gibt Journalisten, ich weiß nicht was, die völlig allein und isoliert ihren Job machen können. Fein. Sind leider häufig auch Beispiele, die auch in vielen Medien dann auch überstilisiert werden als die neue Arbeit. Ne? Ich habe dann die IT-Fachleute, die dann irgendwie sich ein Segelboot kaufen und ein Jahr durch die Welt schippern und dann jeweils im Hafen das WLAN anschmeißen und sagen so, ich mache jetzt kurz meinen Job. Ja? Das ist leider nicht die Realität. Das ist ein Zerrbild, was für viele vielleicht an einer falschen Attraktivität gewonnen hat, die aber unrealistisch und auch den Kern nicht trifft. Ja. In den meisten Jobs arbeiten wir zusammen, wir leben zusammen. Als Gesellschaft müssen wir Dinge zusammen erledigen und darum geht es doch. Und dieses Team müssen wir fördern und fordern und auch pflegen. Und dazu braucht es neue Arbeitsformen, aber auch bestimmte Dinge, die wir so als alte Arbeit wahrnehmen, die aber doch sich irgendwo bewährt haben.
Ja. Das, finde ich, hast du sehr, sehr schön zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Und weil wir jetzt sogar den Bogen noch zurückgespannt haben zur Fußball-EM, haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht und haben ja ein sehr, sehr schönes, rundes Gespräch geführt. Lieber Ingo, vielen, vielen Dank für deine Ansichten, deine Perspektiven. Ich war ganz fleißig am Nicken die ganze Zeit, um auch am Notizen machen, denn es gibt wirklich ganz, ganz viele Überschneidungen zu dem, was wir auch in unseren Trainings erleben, was wir mit Unternehmen erleben, sei es in Unternehmenskultur, in Personal, in HR, wo es darum geht, wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren und wie kann ich als einzelner Mitarbeiter auch wirklich meinen Beitrag leisten, sowohl im Daily Business als eben auch dann in der Kommunikation auf LinkedIn beispielsweise. Lieber Ingo, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dein Wissen. Hat mich sehr gefreut.
Danke dir, Thomas.
Das war die LinkedIn Lounge mit mir, Thomas Herzberger und Ingo Hamm, Autor von Lust auf Leitung, neben anderen Büchern übrigens noch, das soll nicht vernachlässigt werden, aber das aktuelle Buch Lust auf Leistung, ihr habt jetzt schon erfahren, ganz super aktuelles Thema. Ich sollte mich sowohl als Führungskraft als auch als Arbeitgeber und Arbeitnehmer damit beschäftigen und anfangen kann ich wirklich damit, indem ich meinen Wert für mich definiere. Was bedeutet mir denn Arbeit? Wann bin ich glücklich? Wann bin ich erfolgreich? Was bedeutet mir die Arbeit im Team? Woraus ziehe ich Wertschätzung und Motivation? Und dementsprechend sollte ich versuchen, eben auch das Umfeld, in dem ich bin, zu wählen, meine ich. Und da, liebe Leute, nochmal ein Anruf von meiner Seite. Auch wenn du in Anführungszeichen nur einfacher Mitarbeiter und keine Führungskraft bist. Meine Güte. Auch da haben wir natürlich Spielraum, wie wir unseren Arbeitsumfeld gestalten können. Und Ingo hat hier wunderbare Inspiration gegeben, indem er sagt, hey, es kommt immer aufs Team drauf an. Und dann kannst auch du trotzdem sagen, so, ich sorge jetzt mal dafür, dass wir mit dem Team mehr zusammenkommen. Und auch wenn wir virtuelles Team sind, dann kann man sich vielleicht trotzdem, wenn man derselben Stadt ist, ja mal treffen auf dem Mittagessen. Und mal vielleicht auch gemeinsam einen Bürotag machen, der vielleicht nicht in der traditionellen Firma ist, aber trotzdem an einem gemeinsamen Ort. Und dann kann ich dafür sorgen, dass wir hier mehr Zusammenhalt haben. Wir hatten früher in der Agentur, in der ich mal gearbeitet habe, auch den Spruch Love it, leave it or change it. Und ich würde mich freuen, wenn mehr Leute wirklich sagen würden, hey, I'll try to change it before I leave it. Und das, denke ich, würde unserer Gesellschaft und auch unserer Wirtschaft sehr, sehr gut tun. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir das gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da. Lass uns auf jeden Fall ein Abo da, damit du keine der neuen Folgen mehr verpasst. Und natürlich empfehle diese Folge gerne deinen Arbeitskollegen, deinen Führungskräften, deinen Mitarbeitern, wer auch immer davon profitieren könnte. Und wir hören uns bei der nächsten Episode der LinkedIn Lounge wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.